Gangster-Rap ist aktuell das beliebteste Musikgenre Deutschlands. Auf Streaming-Portalen brechen die Protagonisten regelmäßig Rekorde, Slang-Begriffe wandern von der Rap-Musik in die Alltagssprache und auch im Feuilleton beschäftigt man sich mit der Musik von der Straße. Was ist daran so faszinierend und warum lohnt es sich, den Gangster-Rappern zuzuhören? Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Sie finden unsere Podcasts in der App von NTV, bei Audio Now und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Johannes Wallert, hallo. Sie heißen Haftbefehl, Capital Bra, Bushido oder Chata. Sie inszenieren sich als harte Männer mit einem Hang zu Gewalt, zu dicken Autos und zu halbseidenen Geschäften und sie sind damit mächtig erfolgreich. Deutscher Gangster-Rap ist beliebt, kein Genre wird in Deutschland häufiger gestreamt. Grund genug, sich dem Thema mal wissenschaftlich zu nähern, findet Martin Seliger. Er ist Soziologe und Kulturwissenschaftler an der Uni Hamburg und er hat über Gangster-Rap 2 Bücher geschrieben. Wenn er über sein Forschungsfeld spricht, klingt es eher nach Vorlesung als nach Straßenslang. Für ihn spiegelt die Musik den Kampf um Anerkennung und Integration wider und sie hält unserer Gesellschaft den Spiegel vor.
Gangster-Rap bestätigt gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse, Gangster-Rap bestätigt Männerdominanz, Gangster-Rap bestätigt einen übersteigerten Materialismus, ein Protzen mit Besitztümern und gleichzeitig stellt Gangster-Rap natürlich auch eine Kritik daran dar, dass der Arbeitsmarkt stark ethnisch segmentiert ist, also dass wir bedingt durch die deutsche Migrationsgeschichte eine Überrepräsentation von Migranten im Niedriglohnsektor haben, ein selektives Bildungssystem haben und einfach so keine Chancengleichheit zwischen den Angehörigen unterschiedlicher ethnischer Gruppen.
Kritik an gesellschaftlicher Ungleichheit, die gibt es auch in anderen Rap-Genres, etwa im sogenannten Polit-Rap. Dort geht es um soziale Missstände und Unterdrückung. Polit-Rapper zeigen Geschichts- und Klassenbewusstsein. Auch beim sogenannten Zecken-Rap wird gesellschaftliche Ungleichheit angeprangert. Dieses Subgenre bewegt sich weit links im politischen Spektrum. Die Künstler sind meistens eng verbunden mit linken Aktivisten, Antifa-Gruppierungen oder etwa auch der Punk-Szene. Gangster-Rapper haben damit nichts am Hut. Sie erzählen ihre Geschichten anders, zumeist unpolitisch und mit wenig Rücksicht auf Korrektheit. Wer hier die Gesellschaftskritik heraushören will, der muss ein bisschen um die Ecke denken.
In diesem mit Ketten behangenen jungen Mann, der in einem Premium-Auto durch die Straßen seiner Nachbarschaft fährt, steckt natürlich dann insofern auch eine Gesellschaftskritik, als dass das ein erwerbsbiografisches Statement ist. Seht her, ich habe es von unten zu diesen ganzen Sachen geschafft, die eigentlich meiner Bevölkerungsgruppe gar nicht zugedacht sind. Ey, guck mal, gegen was für Widerstände ich mich habe durchsetzen müssen. Die Geschichten, die wir da hören, die handeln von Ungleichheits-, von Randständigkeits-, Erfahrungen von Stigmatisierung, vom Ausschluss von sozial relevanten Ressourcen, von niedriger Kaufkraft der Eltern im Kindesalter und dann immer diese Pointe, das Leben hat mich hart gemacht und jetzt wende ich mich hart gegen die bürgerlichen Teile der Gesellschaft. Ich hole mir, was mir zusteht. Diese ganzen weißen Manager, die lange als männliche Elite in der Gesellschaft galten, die haben es aus der Mitte nach oben geschafft. Wenn es im neoliberalen Kapitalismus um Leistungsfähigkeit geht, dann übertreffe ich die, weil ich komme von ganz unten.
Im Gangster-Rap geht es meist um neoliberale Werte und kalten Kapitalismus, um rücksichtslosen Egoismus und das Recht des Stärkeren. Gangster-Rapper treiben das auf die Spitze, indem sie Gewalt verherrlichen, sich homophob, frauenfeindlich und sexistisch äußern und generell keinen Platz für Schwache und für Schwächen lassen. Und natürlich steht häufig auch das Verbrechen, das Böse im Mittelpunkt. Darauf deutet ja schon der Name des Genres hin. Die Protagonisten erzählen von ihrem Aufstieg im Verbrechermilieu. Auch darin kann man theoretisch Gesellschaftskritik erkennen. Sie werden durch illegale Geschäfte reich, weil ihnen der legale Weg versperrt ist. Aber die Gangster-Stories sollen auch einfach unterhalten. Wie ein guter Hollywood-Film oder eine spannende Serie auf Netflix. Und weil diese Geschichten bei dem hauptsächlich jungen Publikum gut ankommen, wird die Zitrone weiter und weiter ausgepresst. Martin Seliger nennt das die performative Dimension. Gangster-Rapper schlüpfen in eine bestimmte Rolle. Sie verkörpern Prototypen und Stereotypen. Männer mit Migrationshintergrund, mit wenig formaler Bildung, dafür einem Hang zu Gewalt und Kriminalität. Drogen und Waffen spielen eine Rolle, Statussymbole wie dicke Autos, teurer Schmuck, attraktive Frauen, Kampfhunde und gewaltbereite Unterstützer. Wichtig ist dabei, wie bei jedem Film oder Theaterstück, dass die Geschichten glaubhaft wirken. Wie authentisch sie tatsächlich sind, sagt Martin Seliger, ist weniger wichtig. Die Kunst gibt den Rappern schließlich auch die Freiheit, sich nicht festlegen zu müssen.
Gangster-Rap zeichnet sich natürlich durch die Thematisierung von grenzüberschreitendem illegalen Handeln aus. Und es zeichnet sich auch dadurch aus, dass Sprecher, um attraktiv zu sein, so eine gewisse Authentizität auch verkörpern müssen. Gangster-Rapper sind immer total authentisch und sagen mir, ey, bei mir ist alles echt, ich habe wirklich mit Drogen gedealt und hier, ich habe auch einen Freund, der war schon mal im Gefängnis. Und wenn sie dann kritisiert werden, dann ist alles nur Kunst. Und das ist eben auch wichtig für das Genre. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten alle diese schrecklichen Sachen tun, um Gangster-Rapper sein zu können. Was wir nicht tun dürfen, ist das, was Rapper da erzählen, für bare Münze nehmen. Weil dafür ist Kriminalität zu langweilig und zu belastend und zu kompliziert, als dass man sie da in so zwei oder drei Strophen von einem Radiohit darstellen könnte.
Wie kriminell Gangster-Rapper wirklich sind, das lässt sich natürlich nicht eindeutig beantworten. Es gibt aber durchaus Fälle, wo die Realität die Fiktion einholt. Das vielleicht spektakulärste Beispiel ist die Geschichte des Rappers Khatar, der bei einem Filmreifenraub Gold im Wert von 1,7 Millionen Euro erbeutet hat. Er floh in den Irak, wurde gefasst und musste für 4 Jahre hinter Gitter. Die Beute ist bis heute verschwunden. Auch die Rapperin Schwester Eva, Ex-Prostituierte und eine der wenigen Frauen im Genre, musste bereits ins Gefängnis wegen Steuerhinterziehung und vielfacher Körperverletzung. Minderjährige Fans soll sie zudem zur Prostitution gezwungen haben, bewiesen ist das aber nicht. Stress mit der Polizei, Verurteilung, im schlimmsten Fall Knast, solche Fälle zeigen die Schattenseite der glorreichen Gangsterwelt. Doch sie zahlen durchaus auch auf das Konto des Genres ein, Stichwort Authentizität. Manche Rapper thematisieren diese Ambivalenz auch in ihrer Musik. Sie legen die Schattenseiten des Lebens in gesellschaftlichen Randbereichen und gesetzlichen Grauzonen offen. Zum Beispiel der Rapper Haftbefehl, der auch deshalb so gefeiert wird. Von den Straßenkids seiner Offenbacher Heimat bis zu den kulturbeflissenen Feuilletonisten mit Bildungsbürgerhintergrund. Rapper wie Haftbefehl machen mit ihrer Ambivalenz das Genre interessanter und vielschichtiger, klar. Aber viele Fans hören Gangster-Rap eher nicht deshalb, sondern eher wegen der Form als wegen der Message, glaubt Seliger. Sie finden die Protagonisten cool, weil sie eine Sehnsucht nach Reichtum und einem guten Leben im Überfluss verkörpern und weil sie einen Einblick in eine Welt geben, die gerade weißen Mittelstandskids sonst verschlossen bleibt.
Man könnte das ja etwas kritisch wenden und sagen, das ist ein voyeuristisches Interesse. Man guckt da so ein bisschen durch ein Schlüsselloch, das der Bushido einem da aufmacht. Und das Versprechen, das er allen macht, ist, ey, ihr kriegt jetzt hier authentische Berichte vom harten, ungeschönten Leben. Das besteht nur aus Sex, Drogen, Schlägerei und Shisha-Bar und AMG. Man kann es ein bisschen mit einem Porno vergleichen. Das ist natürlich alles total übertrieben. Und das macht es irgendwie noch voyeuristischer, dass man sozusagen aus der Distanz heraus diese überstilisierten Berichte dann da bekommt. Und das ist auch das semantische Ticket, auf dem nicht alle, aber ein Großteil der Genrevertreter auch lange Jahre gefahren sind.
Voyeurismus oder ernsthaftes Interesse, authentische Geschichten oder übertriebene Angeberfantasien, Form oder Inhalt. Für Martin Seliger ist Gangster-Rap in jedem Fall interessant, denn er ist die künstlerische Ausdrucksform einer marginalisierten Gruppe, die sonst oft kein Gehör findet. Und Gangster-Rap setzt dem gesellschaftlichen Diskurs über Problemviertel und aggressive Migrantenkids aus der Mitte heraus eine wichtige Perspektive entgegen, vom Rand, von unten. Für Martin Seliger ist deshalb klar, dass sich das Zuhören in jedem Fall lohnt.
Was ich sagen kann, ist, dass der Krisendiskurs um die migrantischen Männlichkeiten genauso überzeichnet und eindimensional ist, wie das die meisten Geschichten der Gangster-Rapper auch irgendwo sind. Ich würde aber sagen, die interessanteren Berichte, die kommen von den Gangster-Rappern, weil die zum Großteil zumindest erlebt haben, wovon sie da reden. Und es lohnt sich sehr, genau hinzuhören und sozusagen versuchen, gesellschaftspolitisch einzuordnen, was da gesagt wird. Das nicht zu trivialisieren. Das liegt oft nahe. Die Leute machen es einem oft auch wirklich sehr leicht zu sagen, was ist das für ein Idiot? Und das mag auch sicherlich in manchen Fällen berechtigt sein, aber trotzdem trivialisiert das nicht die Bedingungen, über die der Rapper dann da spricht. Weil das sind eine unaufgearbeitete Einwanderungsgeschichte, das sind patriarchale Dominanzverhältnisse, das ist eine Gesellschaft, in der soziale Ungleichheit, also Einkommens- und Vermögensverteilung immer größer wird. Und die Gangster-Rapper berichten über diese Entwicklung sozusagen vom unteren Ende der Gesellschaft.
Das war wieder was gelernt für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Johannes Wallert und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.